Moin, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder da seid zu einem kurzen Happen Seligkeit mitten in euren Alltag hinein. Von und mit eurer Schwester Förster. Sie ist zum Sterben hierher gekommen. Sie weiß, dass es zu Ende geht und sie wollte nicht in einem großen Krankenhaus ihren letzten Atemzug tun. Lieber hier. Hier sind die Wände in warmen Erdfarben gehalten und da es in ihrem Zimmer auch ein Sofa gibt, sitzt sie dort, so oft es ihre Kräfte zulassen, den Blick nach draußen und gen Himmel. Ach, der Himmel. Dabei hatte alles mal so gut angefangen. Petrus kam nach Hause, erschöpft, aber glücklich. Er lächelte in die Gesichter der Menschen, die ihn dort erwarteten. Er hatte ja keine Rede vorbereitet gehabt. Überhaupt war dieser Tag ja so ganz anders verlaufen, als er am Morgen gedacht hatte. Eigentlich wollten sie nur im kleinen Kreis miteinander Brot brechen und Wein trinken. Beten, singen und an Jesus denken. Vielleicht noch überlegen, wie es weitergehen könnte. Und dann hatten sich die Ereignisse überschlagen. Wind, Brausen, Feuerzungen und plötzlich redeten sie alle drauf los, gingen nach draußen und sprachen mit den Menschen über das, was sie mit Jesus erlebt haben und was sie begeisterte. Er wusste nun am Abend nicht mehr, mit wie vielen er gesprochen hatte. Gesichter blitzten nun, da er zur Ruhe kam, vor seinem inneren Auge auf. Gesichter, denen er hatte ansehen können, dass seine Begeisterung auf sie übersprang wie ein Funke. Sie hatten versucht, die Menschen zu zählen, die nach seiner Rede, die war einfach so aus ihm herausgesprudelt, darum baten, getauft zu werden. Bei über 1000 hatte er aufgehört zu zählen und hatte die anderen nur geschätzt. Etwa 3000? Könnte das sein? Vielleicht. Und plötzlich stockte ihm der Atem, als ihm klar wurde, was für ein Segen das war, aber auch was für eine riesige Verantwortung. Aber der würde er sich morgen stellen. Die Menschen, die zum Glauben gekommen waren, trafen sich regelmäßig und ließen sich von den Aposteln unterweisen. Sie lebten in enger Gemeinschaft, brachen das Brot miteinander und beteten. Die Leute in Jerusalem wurden von Ehrfurcht ergriffen, denn durch die Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen. Alle Glaubenden hielten zusammen und verfügten gemeinsam über ihren Besitz. Immer wieder verkauften sie Grundstücke oder sonstiges Eigentum. Den Erlös verteilten sie an die Bedürftigen, je nachdem, wie viel jemand brauchte. Tag für Tag versammelten sie sich als Gemeinschaft im Tempel. In den Häusern hielten sie die Feier des Brotbrechens. Voller Freude und in aufrichtiger Herzlichkeit aßen sie miteinander das Mahl. Sie lobten Gott und waren beim ganzen Volk hoch angesehen. Der Herr aber führte täglich weitere Menschen zur Gemeinde, die gerettet wurden. Als ich diese Predigt vorbereitete, las ich die begeisterte Aussage, das ist mein absoluter Lieblingstext in der Bibel. Seitdem kaue ich auf dieser Aussage herum wie auf einem alten Stück Schwarzbrot. Ohne Frage, die Bilder, die der Text in mir entstehen lässt, finde ich auch traumhaft schön. Sehr verschiedene Menschen, die einander kennen und umeinander wissen. Sie wissen, wer Kummer und Not hat und unterstützen und helfen einander. Wer um Hilfe bittet, bekommt das, was sie oder er braucht. Wer etwas Neues dazulernen will, findet Menschen, die es beibringen. Andere erzählen einfach, was sie mit Jesus erlebt haben. Da hören alle gerne zu. Sie essen gemeinsam und wenn sie satt sind, bringen sie das Essen auch zu denen, die nicht kommen konnten. Immer wenn jemand im Tempel oder auf dem Markt fragt, warum man nun zu denen gehört, antworten viele erstmal, du glaubst nicht, wie fröhlich, freundlich und herzlich wir miteinander umgehen. Ich glaube sogar heute, 2000 Jahre später, würden viele in der Kirche engagierte ChristInnen das antworten, wenn sie gefragt werden, warum bist du eigentlich noch dabei? Trotzdem füllen die Austrittswellen in den beiden großen christlichen Kirchen manch mediales Sommerloch. Wie konnte es so weit kommen? Wie konnte sie nur so sterbenskrank werden? Dabei hatte alles mal so gut angefangen. Seit Jesus fort war, War Petrus trotz der Zusage, dass Jesus immer bei ihnen sein würde, sich sicher gewesen, dass er auch bald wiederkommen würde? Nur kurz was im Himmel erledigen, vielleicht vorbereiten und dann würde Jesus zurückkommen. So lange aber würden sie die Zeit nutzen, um andere anzustecken, einzuladen, begeistern und mitzunehmen. Ja klar, erzählte er denen auch vom Ende der Welt, aber er hatte zunehmend das Gefühl, dass die Menschen aus anderen Gründen kamen. Diese ganz besondere Gemeinschaft, die sie alle verband, unabhängig von Geschlecht und Stand und Alter, genauso wie Jesus es selbst mit Menschen gehalten hat, genau dies schien ansteckend zu sein. Und diese besondere Kraft Gottes fraß sich wundervoll und faszinierend wie ein Funke durch einen Haufen trockenen Reisig. Bevor ich berufsbegleitend Diakonin wurde, arbeitete ich 3 Jahre lang als Vertretungslehrerin für Deutsch und Religion in Hamburg-Wilhelmsburg im Stadtteil Kirchdorf. Dort arbeitete ich 1 Jahr lang als Springerin, ohne zu springen. So hatte ich verlässlich jeden Mittwochmorgen eine Doppelstunde Musik zu vertreten in einer 7. Klasse. So verlässlich, dass die SchülerInnen mich am Ende des Halbjahres fragten, ob sie ihre Noten nun von mir bekämen. Natürlich bekamen sie keine Noten von mir. Ich hatte ja auch nur dafür zu sorgen, dass die Kinder nicht durchs Schulhaus liefen und auf dem Hof rumturnten und Blödsinn machten. Keine leichte Aufgabe. So tat ich das, was ich eben gut kann. Ich kam mit ihnen ins Gespräch über Familie, Gemeinschaft, Sprache, Namen, Religion. Die Mehrheit dieser 12-13-Jährigen war muslimisch. Vermutlich in Hamburg geboren, aber sie bezeichneten sich selbst als Türken, Bosniaken, Albaner. Die 2 Deutschen in der Klasse waren Christen. Mit dieser Klasse schaute ich Almania, Willkommen in Deutschland. Ein großartiger, lustiger, selbstironischer deutscher Film über die Familiengeschichte einer anatolischen Gastarbeiterfamilie. Eine Schlüsselszene wird damit aufgebaut, dass der kleine Sohn vor seinem Wegzug aus der Türkei von seinem besten Freund gewarnt wird, die Deutschen essen Schweinefleisch und Menschen. An diesen Satz erinnert sich der Kleine, als er in einer runtergekommenen Wohnung angekommen, hinter einem Vorhang ein Kruzifix entdeckt. Kreischend rennt der Junge davon. Wir alle lachten. Als der Film zu Ende war, sprach ich mit der Klasse über diese Szene, das Kruzifix und das Menschenessen. Es ging natürlich um das christliche Abendmahl. Total vorurteilsbesetzt dachte ich, nur die beiden christlichen Schüler könnten mich jetzt unterstützen, dieses Thema den anderen verständlich zu machen. Die beiden waren durch meine Frage offenbar ziemlich beschämt und überfordert. Ihr Konfirmandenunterricht, den sie gerade besuchten, hatte sie dazu noch nicht sprachfähig gemacht. Ich erzählte also allen von Jesus und seinem letzten Abendessen mit FreundInnen. Von seinem Tod und davon, dass wir ChristInnen dieses letzte Abendessen seitdem immer und immer wieder nachspielen, nachfühlen, nacherleben. Und als ich fragte, ob sich jemand vorstellen könne, warum wir das tun, meldete sich ein muslimischer Junge und sagte lapidar, na wegen der Gemeinschaft. Und mir blieb nur zu sagen, ja, ich glaube, du hast recht. Ich weiß, in meinem ganz persönlichen Leben lege ich zu großen Wert auf Bewertung und Beurteilung von außen, bin manchmal regelrecht abhängig davon. Irgendwie mache ich wohl auch deswegen diesen Podcast. Ein bisschen Fishing for Compliments. Aber mir scheint, in Kirche betreiben wir manchmal so intensive Nabelschau, dass es uns ganz gut täte, Menschen von außen nach unserer Außenwirkung zu befragen. Auch als der heutige Bibeltext verfasst wurde, schien die Außenwirkung wichtig gewesen zu sein. Ehrfürchtig hörten JerusalemerInnen von Zeichen und Wundern. Und die Menschen, die dazugehörten, waren hoch angesehen. Was würden MuslimInnen wohl über uns ChristInnen in Deutschland sagen? Können Menschen von außerhalb uns vielleicht viel hilfreicher spiegeln, wie sie unsere Begriffe verstehen würden? Selbst mein Patenkind sagte mir am Tag seiner Konfirmation, dass er sich gewundert habe, dass das Abendmahl nicht abends wäre. Und vielleicht kann ein unverstellter Blick wie der des muslimischen Schülers uns auch neue, unkompliziertere, verständlichere Wege zeigen, über unsere Rituale zu sprechen. Offensichtlich waren sie ja mal total anziehend. Ich glaube nämlich nicht, dass die JerusalemerInnen aus Angst vor einem apokalyptischen Ende sich scharenweise taufen ließen, sondern mit den Worten meines Schülers, na, wegen der Gemeinschaft. Petrus ahnte, dass da was ganz Großes startete. Und er ahnte auch, dass das irgendwann Schwierigkeiten geben würde. So viel Verantwortung. Aber er wollte versuchen, sich immer wieder an die Zeit mit Jesus zu erinnern und davon zu erzählen, um eben nicht zu vergessen, woher sie kamen. Und als Mann Mitte 30 hatte er noch viel Energie, die er einsetzen wollte. Wenn Petrus gewusst hätte, dass die Kirche ihn später mal als alten weißen Mann darstellen würde, er hätte sich kaputt gelacht. In ganz, ganz seltenen Fällen haben Gäste dieses Haus nicht in einem grauen Kasten verlassen. Bei ihr ist es so. Ihre Ärztin hatte ihr dieses Wunder verkündet. Ihre Werte hatten sich radikal gebessert. Ich kann es mir nicht erklären, aber ich kann Ihnen sagen, in absehbarer Zeit wird es mit Ihnen nicht zu Ende gehen. Sie haben keinen Grund, hier zu sein. Und die Ärztin konnte sehen, wie ihre Worte übersprangen, wie ein Funke. Amen.
Wenn ihr mir auf meine Fragen antworten oder Feedback geben wollt, schreibt mir sehr gerne auf Instagram. Dort findet ihr mich als Schwester Förster. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn und teilt ihn gerne mit Menschen, von denen ihr glaubt, dass es ihnen auch so gehen könnte. Ich danke euch. Alles Liebe, eure Schwester Förster.